ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Hier hört man eine gewisse Dynamik, auch eine gewisse Heiterkeit bei uns beiden.
Ja, ich war ja beim Zahnarzt.
Ja?
Heute ist Donnerstag, am Montag war ich beim Zahnarzt.
Ja?
Ich krieg neue Kronen vorne.
Ach du liebes
Schneidezähne.
Jetzt keine geriatrischen Themen.
Nein,
hier,
das ist nicht geriatrisch. Nein, es geht ja darum, ich muss sprechen. Und jetzt habe ich da so ein Provisorium drin.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, ob das S normal klingt. Oder
ich kann insofern nur etwas dazu sagen, als nichts von dir normal klingt.
Okay,
und das
dann,
hat auch nicht nur mit der Soundqualität
dann
zu tun.
Dann bin ich beruhigt.
Ja, genau. Das war noch nie so und wird auch so bleiben, ja. Ich war unterwegs. Ich war in Hamburg für die Aufzeichnung einer TV-Produktion. So ein Quiz kommt am 19.05. Mehr darf ich noch nicht verraten.
Als Doch, den Namen,
gejagt.
Genau, ja, den Namen darf man verraten.
Ja, gefragt, gejagt mit einer SWR3-Hörerin. Hab da allerhand erlebt. Kann ich dann zu gegebener Zeit darüber erzählen, weil ich darf es im Moment nicht. Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.
Ja, und die hält da ein. Deshalb erzähle ich jetzt, was dir...
Einen Teufel wirst du
nein,
tun.
Natürlich nicht.
Aber es ist schon irre, was du da echt unterschreiben musst. Das ist also da wird ja Angst und Bange. Ich durfte im Grunde, nicht mal in intimsten Momenten meiner Frau irgendetwas von dieser Aufzeichnung erzählen. Schon habe ich Vertragsstreit, schon kommt Alexander Bommes und die gesamte Crew kommen nach Baden-Baden.
Bewaffnet.
Bewaffnet, genau.
Nehmen euch fest.
Ja, genau. Also das ist, man ahnt es ja nicht, ehrlich gesagt.
Es ist doch nur ein Quiz.
Ja, aber die machen Mordsbohai und dann kommt noch irgendwie ein Notar und dann ist irgendwie, und du wirst, ich sage mal, wund gebrieft. Du hast nachher überall Wundestellen vom Briefing. Ihr dürft das nicht, ihr müsst das drücken.
Oi,
und
dann oi, 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 oi.
Und darf ich aber gar nicht erzählen.
Nein, darfst du nicht erzählen.
Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung.
Okay, dann sei jetzt verschwiegen, wir reden über was anderes.
Doch, über die Zugfahrt dahin kann ich
sehr
kurz reden. Ja? Also ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren, was ja für sich schon ein Erlebnis ist. Und das war auch diesmal wieder so. Ich hatte aber auf der Hinfahrt nur 51 Minuten Verspätung.
Und das ist in Ordnung.
Du, da hat sich im Zug niemand auch mehr ansatzweise drüber aufgeregt. Und da hat die Bahn ja auch etwas erreicht. Eine gewisse Gelassenheit bei den Passagieren. Da war trotzdem Heiterkeit.
Ja, weil die Leute nicht mehr mit Pünktlichkeit rechnen.
Ja,
und die sagen, unter einer Stunde, okay.
Genau. Das ist dieses, was wir immer sagen. Lasst ab, Leute. Lasst einfach ab und lasst das geschehen. Und es geschieht ja auch. Und wir müssen sagen, in diesem Fall, es war ein durchgehender Zug. Wie wäre es wohl gewesen, wenn ich hätte umsteigen müssen?
Ja, dann wärst du wahrscheinlich schneller gewesen.
Oder gar nicht angekommen. Das weiß ich
Wahnsinn,
natürlich nicht.
Ja.
Ah ja, gut, aber wie auch immer. Jedenfalls im Zug war gerade ein Bahnhof, der Zug fährt wieder an und da ist ein Mensch mit einem großen Rucksack, ein Mann, und der verliert, weil der Zug über so eine Weiche irgendwie nach rechts ausweicht, verliert er den Halt und ich sitze am Gang, habe dort einen Platz und der fällt einfach voll auf mich drauf. Also mit diesem tonnenschweren Rucksack, in dem irgendwelche Rechner, Computer oder wer weiß
gut,
was war. Oder
das
was.
Kann passieren.
Und, ja, das kann passieren. Und das tat auch richtig weh. Also jetzt ohne, ich bin jetzt kein Weicher, so, aber es tat echt weh und so weiter. Und dann richtet er sich auf, guckt mich an und sagt, geht's? Und geht weiter. Und ich meine, wir leben inzwischen in einer Zeit, der sagt nicht mal irgendwie Entschuldigung oder irgendwas oder tut mir leid. Der sagt wirklich nur, geht's?
Und diesen Typen möchte ich als von mir als Arschloch gelesen bezeichnen.
Gelesen, ja. Weibliches oder männliches oder diverses Arschloch spielt in diesem Falle gar keine Rolle, weil...
Das ist das Mindeste, Entschuldigung.
Ja, und da muss ich wieder an diesen großen Satz von Eleanor Roosevelt denken, vielleicht lassen wir das mal mit Liebe deinen Nächsten, das ist eh zu hoch gesetzt, das erreichen wir sowieso nicht, fangen wir doch einfach nochmal an, höflich miteinander umzugehen.
Ja, das wär
schon
ein schöner Anfang.
Erster Schritt, ja, genau.
Meine Herren.
Also manchmal denke ich irgendwie, da muss ich doch wenigstens sagen, sorry oder so oder wie.
Als Mindeste.
Nein, geht's.
Normalerweise muss er, also ich hätte dann gesagt, vielleicht bringe ich Ihnen einen Kaffee oder was weiß
ich. Ja gut,
ich
musste, ja klar. Ich selber konnte natürlich nichts sagen, weil ich musste ja dann erst die Wunde versorgen
lassen.
Ja,
und du hast keine Luft mehr gehabt wahrscheinlich, weil der dir alles rausgepresst hat, dieser Arsch.
Ja gut, wir wollen hier nicht obszön werden und nicht.
Doch, in so einem Fall schon.
Ja.
Ich muss, es ist der Donnerstag und am Dienstag war dieses, du hast es leider nicht gesehen, unglaubliche Champions League Halbfinale zwischen Inter Mailand und Barcelona. Mhm. Ich muss da nochmal drüber sprechen.
Du musst immer über Fußball sprechen. Ich lasse es jetzt über mich ergehen und dann machen wir das schon.
Weil das war so herausragend. Ja. Das war Abola aus Portugal, diese Zeitschrift hat geschrieben, hätte es im 16. Jahrhundert schon Fußball gegeben, wäre dieses Spiel ein Gemälde von Da Vinci gewesen.
Wow, hier wird aber mit großem Pinsel gemalt.
Ja, und das ist nicht übertrieben. Und Francesco Acerbi, das ist ein 37 Jahre alter Verteidiger
bei
Inter. Das ist so ein Typ, gegen den möchtest du nicht spielen, ja, weil der tritt dich um.
Und der sagt nicht mal geht's,
der sondern sagt gar geht's, nichts. Der sagt gar nichts und der Blick sagt, steh auf, du Wurm. So ein Typ ist es.
Okay.
So, und Inter führt 2-0 zur Halbzeit, Barcelona gleicht aus, 88. Minute, 3-2 für Barcelona, du denkst, alles gelaufen.
Mhm.
Und dann macht sich Francesco Acerbi, der Innenverteidiger, 37 Jahre alt, der in seinem Leben wahrscheinlich noch kein Tor geschossen hat. Macht sich auf den Weg.
Ja.
Läuft und hört erst auf zu laufen, nachdem er zum 3-3 dieses Ding ins Netz gedroschen hat.
Wahnsinn. Ja, es sind schöne Geschichten.
Ach, und dann reißt er sich das Trikot vom Leib und steht da wie so ein römischer Gladiator. So stelle ich mir das vor.
Und kriegt eine gelbe Karte dafür.
Ja, ist aber wurscht, weil das Stadion, ich habe noch nie, und ich bin wirklich ein Fußballfan, ein Stadion so implodieren sehen. Unglaublich.
Ja, toll.
Ja, schaut's euch an.
Klingt nach einer großen Szene, muss man sagen.
Toll.
Ja. Sehr schön.
Aber jetzt will ich nicht mehr über Fußball reden.
Nein.
Weil,
wir können auch über was ganz anderes
reden.
Gerne. Ne? Wir können zum Beispiel reden über, zumindest in der Politik, das Ereignis in dieser Woche, die Kanzlerwahl. Und die ist, politisch geht's mir da um gar nichts, aber wir beide haben eigentlich denselben Gedanken gehabt, was die Schlagzeilen danach anging. Also, das war ja so, dass Friedrich Merz ja dann erst im zweiten Wahlgang gewählt wurde und alle haben sich wieder überboten in negativen Superlativen. Chaos, die Schlagzeilen, also Chaos, Fehlstart.
Wie schwer ist er jetzt beschädigt?
Eklat im Bundestag und wer weiß was. Leute, da sind wir wieder an so einer Stelle. Geht's nicht ein bisschen kleiner? Die Demokratie sieht sowas vor. Das war durchaus holprig, klar, und es war nicht erwartbar, auch nicht. Aber es ist deshalb noch lange kein Chaos. Es ist auch kein Eklat. Das ist Quatsch. Es ist ein zweiter Wahlgang. Fertig.
So, und ich fand's ganz bemerkenswert. Natürlich ist das ein Fehlstart, das kann man sagen. Ja,
Fehlstart. Ja, also, es ist ein holpriger Start.
Fehlstart.
Okay.
Also, gut, dann. Wie dann der Bundestag funktioniert hat, wie die Demokratie funktioniert hat, wie die Regeln, die es für solche Fälle gibt, funktioniert haben. Das fand ich toll.
Dafür sind ja zweite Wahlgänge zum Beispiel überhaupt vorgesehen. Deshalb haben wir sowas. Und man muss ja den Leuten, die dann sagen, irgendwie, was für ein Chaos, was für ein Ding, denen muss man mal umgekehrt die Frage stellen, irgendwie, was ist denn Demokratie, wenn wir nur noch vorher abgesprochene Abstimmungen haben, bei denen das Ergebnis vorher klar feststeht? Ist das die Demokratie?
Nein, überhaupt nicht.
Nee, eben nicht.
Und die Abgeordneten sind ja ihrem Gewissen verpflichtet.
Und zwar nur ihrem Gewissen verpflichtet.
Und fertig. Und, und ich glaube ja, dass die ihn nicht gewählt haben, dass das ein Denkzettel war.
Na klar,
und
die wussten doch ganz genau, dass es einen zweiten Wahlgang gibt.
Eben.
Und das ist ja auch, sowas gibt es ja auf Länderebene, gibt es sowas ja häufiger mal und so. Mir geht es nur darum, diese Empörung immer, diese unglaublichen Superlative der Empörung.
Alle hauen drauf.
Und wenn das so weitergeht, dann wird ja auch jede Entscheidung, jede Äußerung, und so erleben wir ja inzwischen die Wahrnehmung von Politik, immer wird alles skandalisiert. Es nervt nur noch irgendwie.
Ja.
Also lassen wir das und wir lassen die jetzt erstmal machen. Ich glaube, für viele, auch für mich, ist das jetzt keine Wunschregierung und natürlich ist es immer so, man sagt ja immer, ein guter Kompromiss ist, wenn alle unzufrieden sind. Und das ist jetzt vielleicht so und jetzt muss man die doch erstmal machen lassen. Und dann
so
kann man nach 100 Tagen, vielleicht kann man mal drauf schauen, wie ist denn was gelaufen. Also, aber man muss doch nicht jetzt schon sagen, was alles wieder Mist ist.
Doch, ich weiß nicht, haben wir die Medien, Spaß dran?
Ja, haben wir.
Ja,
ich glaube, das Thema haben wir ja an anderer Stelle schon mal gehabt. Uns geht es ja immer um die Emotionen. Also uns geht es ja leider manchmal nicht mehr so sehr um die Fakten. Also bei den seriöseren Medien, und dazu zähle ich uns jetzt mal schon. Aber meistens geht es darum, die Leute, ich sag's mal barsch, an den Eiern zu kriegen. Also du willst die Emotionen, du willst die Aufregung, du willst die Empörung, du willst aber auch Herzschmerz oder wie auch immer.
Aber ist aber in so einem Fall fehl am Platz, finde ich.
Genau, finde ich auch. Ja. So, jetzt haben wir es aber mal. Also jetzt ist mal, klar.
Nehmt das.
Ja, klar. So, jetzt nehmen wir mal an, man hat sich so aufgeregt, dass man danach direkt aufs Klo muss. Das gibt's ja mal. Und wir wollen ja auch immer wieder mal über was Ekliges reden.
Stopp. Das ist ja eigentlich meine.
Ja, aber jetzt also, bin ich halt. Nein, es geht ja um. Ich will ja eher Hilfestellung geben.
Ach so.
Jetzt nehmen wir mal an.
Hilfestellung auf dem Klo.
Ja.
Das finde ich nicht. Das finde ich schwierig.
Ich sage mal als Lifehack sozusagen.
Okay.
Na? Also du musst auf die Toilette, das müssen wir alle. Und dann müsstest du was Größeres erledigen. Und nun ist es ja nun mal so, dass das menschliche wie auch das tierische Verdauungsprodukt Gerüche absondert.
Ja,
das
manchmal ist nun mal so, sehr unschöne.
Genau, manchmal sehr unschöne. Und das ist ja vor allen Dingen dann blöd, wenn du weißt, dass Menschen danach auch diese Toilette benutzen wollen. Also erst recht, wenn du irgendwo anders bist, bei dir zu Hause, bist es dann auch nochmal. Aber dann ist das unschön. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, diese Gerüche zu eliminieren oder zu kaschieren. Im Idealfall, klar, wenn ein Fenster da ist, ist es am einfachsten, ist aber nicht immer. So, und was macht man dann? Und dann gibt es den guten alten Trick mit dem Streichholz.
Ja, aber
den kennst du doch, oder?
Ja, klar, aber du hast doch kein Streichholz dabei.
Nein, aber nehmen wir mal an, da liegen welche. Auf manchen Toiletten liegen auch welche. Okay. Oder du hast es auch bei, du kannst ein Streichholz anzünden. Und in der Tat ist ja das Erstaunliche, das funktioniert.
Der Schwefelgeruch, ne?
Genau, der Schwefelgeruch ist da. So, und wie funktioniert das jetzt? Eliminiert dieser Schwefelgeruch diesen Geruch von dem, was du da hinterlassen hast, von deinem Big Boy?
Der übertüncht's. Glaube ich.
Genau, also er eliminiert ihn nicht, der Geruch bleibt trotzdem da.
Aber
er
der ist stärker.
Ja. So, ist der Geruch stärker als der von dem, was du da hinterlassen hast?
Stärker? Ah, das weiß ich nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Also er übertüncht, ist aber ist vielleicht gleich stark.
Ich will auf etwas Interessantes raus, was Wissenschaftliches, was Neurologisches. Ja. Der Geruch übertönt den anderen gar nicht in dem Maße, dass man sagt, das riecht jetzt viel stärker. Sondern er löst etwas aus, nämlich Feuer.
Ah.
Und das ist Alarm im Hirn. Feuer ist Alarm.
Okay.
Und deshalb sagt das Gehirn, der Geruch ist wichtiger. Hier brennt irgendwas. Weißt du? Und deshalb wirst du das andere, nimmst du das nicht so wahr. Finde ich interessant, habe ich eine Studie drüber gelesen.
Ach, geil.
Und deshalb funktioniert das.
Stark.
Also gar nicht mal, weil der Geruch für sich genommen sehr viel stärker wäre, aber weil das Hirn sagt, Achtung, hier brennt irgendwas, du musst aufpassen.
Ich komme da, es gibt ja auch das mit dem Feuerzeug, wenn du eine Blähung hast. Da brennt ja dann auch was.
Wir reden jetzt nicht über Biogasanlagen und wie die im Kleinen funktionieren.
Nicht. Okay. Aber ganz spannend.
Ja, ne? Fand ich eine interessante Sache.
Ich finde ja diese, also wenn du jetzt kein Streichholz dabei hast, es gibt ja nichts Peinlicheres, als du bist irgendwo eingeladen, privat, und du gehst aufs Klo.
Ja.
Und es gibt halt Tage, da riecht es wirklich hammermäßig.
Ja.
Und du weißt aber, vor der Tür steht schon jemand anders und wartet. Das ist so, wie oft ich da schon die Spülung gedrückt habe und einfach gehofft habe, bitte, lass den Geruch weg.
Ich möchte hier einen Lesetipp an dieser Stelle, den ich, glaube ich, vor einigen Jahren schon mal gegeben habe. Es gibt einen amerikanischen Autor griechischer Abstammung, David Sedaris.
Großartig.
Du kennst ihn auch, der einen Sensationshumor hat. Und von ihm gibt es ein Buch, das heißt Ich, ein Tag sprechen hübsch. Das sind so Kurzgeschichten. Da geht es unter anderem darum, wie er in Paris versucht, Französisch zu lernen. Also, er ist da mit seinem Lebensgefährten und er will dann auch Französisch lernen. Und unter anderem ist da eine Geschichte drin, eine kurze, die heißt Big Boy. Und nach dem, worüber wir gerade gesprochen haben, weißt du, was ein Big Boy ist?
Ja, ein Big Boy.
Er hat also bei Freunden auf einer Toilette
einen Big Boy abgesetzt.
Nein, er hat einen vorgefunden auf dem Klo.
Die Geschichte kenne ich. Stimmt.
Genau. Und er hat gedacht, wenn ich gleich rausgehe, dann denken alle, das ist meiner.
Ich habe den abgesetzt.
Genau. Und er kriegt den nicht weg in dieser Toilette. Und
das ist oft schwierig.
Und er versucht alles, diesen Big Boy zu versenken, der aber extremen Widerstand leistet. Und das ist so tödlich lustig geschrieben. Grandios. David Sedaris, Ich, ein Tag sprechen hübsch.
Super Buch.
Kann ich nur empfehlen.
Ich habe an unserem letzten Leseabend, wir haben privat jetzt auch so einen Leseabend, den wir unregelmäßig durchführen, und da habe ich genau aus diesem Buch gelesen.
Tolles Buch. Da sind grandiose Sachen drin. Ist jetzt bestimmt schon, 10, 15 Jahre alt. Gibt es aber immer noch. Ist immer noch erhältlich. Das ist wirklich toll.
Ja, der Big Boy.
Ja. Worüber wollen wir? Wir wollen ja uns ja immer gesellschaftliche Phänomene auch angucken.
Ich habe verschiedene Seiten aufgemacht in meinem Browser und die öffnet es nicht, weil ich habe...
Ist das relevant gerade an dieser Stelle?
Ja, ist relevant, weil ich habe einen Artikel gelesen.
Ja.
Ich glaube, Physiker vom Max-Planck-Institut haben gesagt, wir wollen das perfekte Cacio e Pepe machen.
Also, es handelt sich um eine Art der Pasta-Zubereitung. Es sind Nudeln. Cacio Pepe ist mit Pfeffer, grobem Pfeffer, mit Pecorino.
Nudeln. Drei Zutaten, fertig.
Ja, genau.
So,
und wir wissen alle, die einfachsten Gerichte sind oft die schwersten.
Ja. Ich habe schon Cacio e Pepe gegessen, da habe ich gedacht, der Käse bröselig, trocken.
Auch nicht. Ja,
das muss so sein, dass diese Käsesoße die Nudel umschließt.
Genau.
Ja,
ja, und zwar, schon noch mit einem Restflüssigkeit auf jeden Fall. Ja, das ist nicht so eine.
Nein, das darf nicht zu trocken sein.
Ja, eben.
So, und jetzt haben die rausgefunden, die haben 6 Kilo Pecorino verbraten bei allen möglichen Versuchen und sagen, man muss mit Stärke arbeiten. Man muss Stärke dazu.
Nein, da bin ich dagegen.
Widerlich.
Wer mit Stärke arbeitet, kann nicht mehr unser Freund sein.
Ich sag euch jetzt, wie es richtig geht. Das habe ich erfahren von einem Koch am Gardasee. Das ist ein Sternekoch.
Hier werden Geheimnisse.
Und der hat es in Kitchen Impossible gemacht. Der hat diese Cacio e Pepe in einer Schweineblase gemacht.
Ja, das hast du, glaube ich, schon
mal erzählt. Was aber Quatsch ist.
Ja, genau, danke für den Tipp.
Genau, man nimmt den Pecorino, reibt ihn, nimmt kochendes Wasser, röstet den Pfeffer an, damit die Aromen sich entfalten, mörsert ihn dann nicht zu klein und dann mixt man das alles zusammen mit heißem Wasser, wie gesagt, und dann die trockenen Nudeln in den Topf, diese Käse-Wasser-Pfeffermischung dazu, Deckel drauf, 25
und
Minuten.
Und nur darin garen lassen.
Und nur darin garen lassen und du hast eine perfekte Cacio e Pepe.
Also die Nudeln vorher gar nicht kochen separat, sondern wirklich nur mit der...
Deckel drauf, wichtig, sonst verlierst du zu viel Wasser und ab und zu Deckel hochheben, umrühren, Deckel wieder drauf.
Ich finde wichtig, dass der Pfeffer gemörsert wird, weil ich finde, wenn der zu fein ist, kannst du es vergessen. Das Gericht braucht wirklich so diesen etwas gröberen Pfeffer.
Und für Spezialisten, man verwendet am besten Sarawak-Pfeffer.
Gibt es auch anderen?
Nein, es gibt keinen anderen.
Schön, das ist schön, das entwickelt sich hier elitär, aber eben auch nicht zu elitär, weil eigentlich ist das ja kein teures Gericht.
Das ist ein ganz einfaches Gericht.
Ja, ja, eben. Und das ist das Schöne daran und trotzdem muss man es halt irgendwie hinkriegen.
Das haben die Ziegenhirten, glaube ich, haben das gemacht früher.
Ja, genau. Die hatten halt ihren Käse, wobei Pecorino ist scharf.
Ja. Ja, Ziege scharf. Wo ist denn da der Unterschied? Beide machen Mäh.
Sicher. Hier merkt man den Naturfreund. Ich glaube, du kennst ja nur unterschiedliche Rezepte für beide ansonsten. Ja. Genau. Ich habe ein Interview gelesen mit Boris Palmer, der ja immer wieder auch mal angefeindet ist, aber der einfach auch ein Freigeist ist und was ich an ihm schätze. Und wenn ihm was auffällt, was ihm nicht gefällt, dann sagt das auch irgendwie. Ja. Und jetzt ging es einfach so um die Kommunen und gerade hier in Baden-Württemberg, Riesenthema, wird auch in den nächsten Jahren noch schlimmer werden, die sind einfach hoffnungslos verschuldet. Also hier Baden-Baden, wo ich lebe, ist auch ein
Moment,
Desaster.
Moment, aber wir haben da jetzt Milliarden ohne Ende.
Ja, ja, klar. Da wirst du mal sehen, wer davon was kriegt und wo davon was ankommt. Das ist sicherlich dann später auch mal ein Thema. Aber er hat auch einfach nur, es ging einfach nur darum, hier Bürokratie und wie das alles behindert und warum es alles so langsam geht. Und das ist ein ganz schönes Beispiel. Er sagte, der Abbau von Vorschriften, da muss endlich was passieren, weil es wird immer nur geredet. Bei der Stadtverwaltung Tübingen, sagt er, arbeiten mittlerweile 2000 Menschen. 2000 in Tübingen. Ein Wertgutachten für ein identisches Grundstück hatte vor 20 Jahren 4 Seiten. Heute sind es 60.
Boah.
Und es ist einfach nur ein Gutachten für ein Grundstück. 4 Seiten, heute 60. Und dann denkt man, ja gut, jetzt vergleichen die Leute immer was mit, du kannst jetzt mit den 70er, 80er Jahren oder so. Die entscheidende Zahl in diesem Satz war vor 20 Jahren. Also wir reden über 2005, wir reden ja nicht über irgendwann im letzten 20. Jahrhundert oder sowas. Also innerhalb von dieser vergleichsweise kurzen Spanne von 2005 hat sich das verX-facht von 4 Seiten auf 60 für ein einfaches Gutachten für ein Grundstück. Und da sagt er, wenn wir da nicht aufpassen, ich meine, wenn das so exponentiell weitergeht, das ist ja Irrsinn einfach. Ne? Und das muss ja erstellt werden, das muss gelesen werden, ne? Das ist ja keine zusätzliche Wertschöpfung irgendwo. Es geht immer nur um Absicherungen, Haftungsfragen, Versicherungsfragen, sowas steht dann alles da drin. Das müssen alles Leute klären, niederschreiben, raussuchen. Irrsinn.
Das ist,
Für ein scheiß Wertgutachten für ein Grundstück.
Wir bleiben beim Irrsinn.
Ja?
Weil ich habe eine Seite 3 in meiner Lieblingszeitung der Süddeutschen gelesen. Großartig, es ging um ein Ehepaar, das in München in der Türkenstraße wohnt. Das ist Max Vorstadt, ein schönes Viertel.
Ich kenne die Straße,
Die sind vor 50 Jahren da eingezogen. Da gehörte das Haus einem Metzgermeister und sie haben ohne Mietvertrag 400 Mark im Monat bezahlt. Das entspräche heute ungefähr inflationsbereinigt 690 Euro.
Also Kaufkraft und so müsste eigentlich alles noch mehr.
690. Gibt es so einen Rechner, da habe ich nachgeguckt.
Ja, ja, okay.
So, und dann wurde 1988 hat die Erbin das Haus verkauft an eine Immobiliengesellschaft für 13,5 Millionen.
Okay.
Und dann ging es los, weil 2008 die Niedrigzinspolitik und die sind einfach immer in ihrer Wohnung geblieben. Das eine Haus wurde abgerissen, genehmigt und neue Wohnungen aufgebaut und dann ging es los. Ich komme jetzt nur mit dem Bodenrichtwert. Mhm. 2006 3.500 Euro pro Quadratmeter. 2006, ja, 2008, 4,6, ja. 2010, 8, 2012, 9,2, 2014, 10.000, 2016, 13.000 Euro. Jetzt sind wir bei einem Preis im Nachbarhaus für eine Wohnung, Eigentumswohnung, 52 Quadratmeter, kosten 1,16 Millionen Euro.
Die Zahl würde ich gerne nochmal. 52 Quadratmeter kosten 1,16 Millionen
ja.
Euro.
Wer ja. soll denn, wie soll denn das dann mit Wohnungsbau funktionieren? Das kann nicht gehen.
Nee, klar. Ich meine, jetzt kann man sagen, vielleicht sind es dann nur besondere Viertel, aber es ist ja nicht so.
Nee.
Es ist ja nicht so. Alles, was irgendwie.
Klar, es
dann,
ist durchgentrifiziert, klar, Max Vorstadt.
Wahrscheinlich Luxus saniert und etc.
Es ist Wahnsinn.
Klar. Ja, das ist in der Tat. Das ist, man weiß gar nicht, wo das hingehen soll. Und gerade jetzt, ich habe heute wieder gelesen, Immobilienpreise ziehen wieder an, war die Nachricht. Also wir hatten mal eine Delle, aber jetzt wird es endlich wieder teurer.
Ja.
Es ist schon irre, oder? Man weiß echt nicht, wo das hingehen soll.
Also ich habe noch eine Frage an dich.
Ja, ja, ja.
Und jetzt geht es um eine Japanerin. Ich gucke ja gern mal nach Japan, das weißt du.
Mhm.
Es geht um Shitsui Hakuishi.
Ach die.
Und jetzt frage ich dich, wann hat sie, sie ist Friseurin,
ja.
Wann hat sie in welchem Jahr hat sie ihren ersten Vollbart rasiert?
Mhm. Bei sich selber oder bei jemand anderem?
Bei einem Tabakhändler.
Ach, okay. Ja, also das war ein Tabakhändler und sie hat einen Vollbart. Ich
ja.
weiß nicht, seit wann rasieren Menschen Bärte? Wahrscheinlich seit Jahrhunderten.
Ja, aber.
Die hat also, ich sag mal, vor 460 Jahren.
Nein, also, die lebt ja noch.
Ach so, die lebt noch. Ah. Okay. Ach, die lebt noch?
Ja.
Wie alt ist sie?
Das sage ich dir nicht.
Ah, okay, jetzt kommt's. Also die hat das bestimmt, die ist natürlich uralt, sonst würdest du nicht fragen.
Ja.
Die ist wahrscheinlich 92, aber arbeitet immer noch und hat schon mit 16 den ersten Vollbart.
In welchem Jahr? Sag irgendwas.
Ja, ich sag jetzt mal 1951.
1931 im Sommer hat sie mit 14 ihren ersten Vollbart rasiert und okay. ist jetzt 108.
Oh, Wahnsinn.
Steht nicht mehr jeden Tag im Laden, sondern ja. nur noch einmal die Woche,
ja.
weil sie letztes Jahr mit 107 mhm. eingesehen hat, dass es mit dem Rücken nicht mehr geht, jeden Tag Vollbart zu rasieren. Es ist eine ja. Wahnsinnsgeschichte.
Und man staunt, solche Geschichten kommen ja ganz oft aus Japan.
Ja.
Die Menschen werden dort, vielleicht nicht alle, mit Sicherheit sogar nicht alle, aber offensichtlich werden die doch relativ alt, einige.
Das ja, statistisch, ne? Die haben, da leben also 123 Millionen
ja?
ungefähr und 88.000 haben ein dreistelliges Alter.
Schon irre.
Das ist ein ja, Weltrekord.
Also ja, gibt's,
ja. Bei uns gibt es, glaube ich, zwei.
Ja. Und vermutlich ist es eben doch diese Mischung aus, klar, zum einen werden irgendwelche, immer Gene spielen einen Faktor, klar, Ernährungsgewohnheiten, aber eben auch so dieses erfüllte Leben, sage ich mal, dass die ja auch immer ihre Aufgabe hatte und so. Das ist ja, ja. auch irgendwie...
Ja, ne, das finde ich auch.
Das ist ja
die war jeden
das,
Tag in diesem
genau.
Laden.
Und das ist wahrscheinlich ihr Leben gewesen ja. und macht sie dann auch befriedigt dann ja. auch irgendwie. Hm?
So wie wir jeden ja. Tag in diesem Studio sind.
Ja, ne, nicht jeden
Nein,
Tag.
Nicht jeden Tag, aber.
Nein, nicht jeden Tag.
Oh, ja.
In der Regel jede Woche, wenn du weichei nicht wieder irgendwie was hast oder sowas,
ja.
wie letzte Woche.
Ja, ich war halt krank.
Ja, kann passieren. Das ist schon richtig, ja. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Auch ein kleiner Buchtipp ist das im Prinzip. Hat mir eine Freundin irgendwie mal empfohlen, geschenkt, wie auch immer. Das ist ein Fragebogen. Das sind Fragebogen von Max Frisch. Also dem berühmten
okay.
Autor.
Ja.
Und der hat so Tagebücher geschrieben und die hat man dann irgendwann mal extrahiert. Und das Irre ist, es ist so ein kleines Büchlein, das nehme ich manchmal mit auf Reisen und so. Und das sind kurze Fragebögen mit so, ja, weiß ich nicht, immer so 10, 15 Fragen. Und das berührt alles so die existenziellen Fragen des Lebens. Er wurde dann selber mal gefragt dazu, ob er die beantworten könnte. Er sagte, könnte ich nicht beantworten irgendwie. Ihm geht es eher darum, die Leute auch zu zwicken, zum Nachdenken zu bringen und sowas. Aber er wüsste selber oft keine Antwort
okay.
raus. Ich fange mal an. Die allererste Frage vom ersten Fragebogen ist, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie alle und Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Wärst du noch interessiert an der Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn du selber und alle deine Bekannten nicht
ja,
mehr
gut,
sind?
Ja gut, wenn ich jetzt Nein sage, klingt das nach mir die Sinnflut.
Genau.
Aber
ehrlich gesagt
ist es so, weil ich bin ja ein tief nichtgläubiger Mensch
ja.
und wenn ich sterbe, ist es aus.
Ja,
und
aber
dann,
da geht's ja, es geht ja eben, aber es geht
schon.
Ja nicht nur um dich.
Ja,
ja, ja klar. Ja.
Ja, aber wenn ich dann nicht mehr bin, dann kann ich ja auch nichts mehr ändern, machen, tun. Ja. Na, eigentlich ist es mir dann egal.
Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich würden viele Leute das beantworten mit Nein, natürlich muss irgendwie, aber ich glaube, die meisten denken, ja klar, wenn ich mal nicht mehr bin. Oder meine Kinder vielleicht auch noch. Also das ist ja auch, wenn die alle nicht mehr sind.
Das ist ja mit,
genau,
ist ja mit drin.
Noch, ja, genau. Nee. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich ist das die ehrliche Antwort irgendwie. Ne? Das
find ich, wir sind die ehrlichen zwei.
Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig erscheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder nein?
Ah, oh, schwierige Frage.
Ja, es sind nur so schwierige Fragen. Und die finde ich, total gut. Das geht irgendwie immer ans, geht auch immer so ein bisschen ans Eingemachte.
Es gibt eine Geschichte, glaube ich, von unserem ehemaligen Chef. Da ging es darum, einsame Insel, 20 Leute, 19, die kennen sich untereinander nicht, was sie mitnehmen. Da war auch eine Pistole dabei und er hat gesagt, ich nehme die Pistole, weil ich bin mit 19 Fremden auf einer Insel.
Und dann habe ich die Kontrolle.
Ja.
Klingt natürlich unfassbar egoistisch, aber ist, ich
aber
weiß
aber ist ehrlich.
Ist ehrlich, ja.
Aber gegen die Mehrheit.
Aber es ist ja immer vorausgesetzt, du bist überzeugt davon, dass es richtig ist. Also du glaubst auch, dass es für diese Menschen richtig ist. Aber trotzdem ist die Mehrheit anderer Meinung.
Würde ich machen.
Ich glaube, du wärst so ein Typ, du würdest es machen. Ich weiß es nicht, ob ich den Mut hätte.
Ah, doch, das würde ich machen.
Ja.
Weil ich...
Ja. Es ist schwierig.
Wenn ich überzeugt bin.
Ja, genau.
Doch, dann würde ich es machen, klar.
Ja, klar. Ja. Aber meistens sind ja solche Menschen überzeugt davon. Ja. Und deshalb sagen sie ja, die Mehrheit interessiert mich nicht. Ich weiß, wie es geht. Das ist schon schwierig.
Es ist extrem schwierig.
Eine Frage noch, eine letzte noch. Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist? Finde ich auch eine gute Frage.
Das liegt in der Erziehung.
Ja.
Ich glaube, das liegt in der Erziehung und das liegt in den Werten, die wir mitbekommen haben.
Ich glaube, bei mir ist es ein reiner Glücksfall. Weil ich glaube ja, wir hatten das ja schon mal von, ich glaube, dass in jedem Menschen alles steckt. Ich glaube auch ein Mörder. Und ich hatte einfach das Glück, dass mir nie so was Schreckliches widerfahren ist. Oder ich in eine Situation gekommen bin, wo ich dachte, so, und jetzt lege ich dich um. Weil das ist irgendwie...
Weißt du, also
das ist
so, bei mir war es so, mir hat mal, das war in meiner Handballerzeit, und da hat mir einer die Pommes vom Teller genommen. Und ich habe den dreimal gewarnt.
Ja, da warst du kurz davor.
Da war ich kurz davor. Ich habe dann mit dem Messer auf seinen Handrücken geschlagen.
Ja, okay.
Ja,
gut,
aber
das ist jetzt eine vergleichsweise harmlose Gewalt.
Da sieht man mal, was in einem steckt. Ne?
Und wir wollen
was?
Gar nicht, das sind ja so Gedanken, die verfolge ich auch gar nicht weiter. Und so geht es wahrscheinlich auch vielen unserer Hörer und Hörerinnen. So dieses, jemand tut deiner Frau was an, deinen Kindern was an, deinem Mann was an oder sowas.
Ja.
Und natürlich, ehrlich gesagt, um das zu verhindern, um die zu beschützen,
gibt's
würde ich natürlich zum Mörder werden. Und das sind natürlich in unseren schwierigen Zeiten, wo es darum geht, auch wieder, da kommt gleich die große Debatte. Wehrpflicht, wie auch immer, wie ist das? Wen verteidigst du und so weiter? Das sind echt schwierige Fragen, finde ich, auf jeden Fall. Ne?
Gutes Buch.
Ja, absolut. Also sind ganz viele so Fragebögen. Nachher geht's auch um Ehe, es geht um Freundschaften, es sind nicht immer sind
Ehe,
nicht immer
da
so
will ich nicht drüber reden.
Ja, ist schon gut.
Würden Sie fremdgehen, wenn...
Ja, ja.
Nein.
So, was empfinden Sie als Verrat zum Beispiel? Wenn der andere es tut oder B, wenn Sie es tun? Und so. Weißt du, das ist sind wirklich gute Sachen. Also Max Frisch, Fragebogen, kleines Büchlein, kann man auch immer mit auf die Reise nehmen. Und das ist schön, weil man kommt ins Grübeln, man kommt ins Nachdenken.
Ich habe auch noch einen Tipp, und zwar eine Serie, also eine Filmreihe. Es ist keine Serie, es sind 5 Filme, glaube ich. Almen, schon 2016 der erste.
Basiert auf den Büchern von Martin Suter.
Von Martin Suter, genau. Mhm. Und ich habe 2 der Bücher gelesen, die sind nett, sind schön.
Mhm.
Und dann habe ich gelesen, es gibt eine Verfilmung mit Heino Ferch und Samuel Finzi.
Ja.
Und das ist so großartig. Das ist so, weil dieser Almen ist ja ein reicher Mensch, der aber pleite ist.
Der kann nicht mit Geld umgehen.
Nein, und der sieht auch nicht ein, dass er jetzt, weil er pleite ist, anders leben soll.
Auch interessant.
Er lebt auf Pump und und der hat eine so angenehme Blasiertheit.
Ja.
Überhaupt nicht unsympathisch, sondern man kann ihm folgen, wenn er im Hotel steht und 100 Euro Trinkgeld gibt für irgendjemanden, weil er das halt so macht. Schon immer so gemacht hat, auch wenn er kein Geld hat.
Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, nebenher, während du das erzählt hast, du hast das natürlich bei einem Freund geguckt, ne? Weil das ist ja, glaube ich, bei Magenta TV.
Ja, nein, ich habe Magenta TV.
Achso, du hast, okay.
Ja, irgendwo, wie muss ich ja an meinem Fernsehen.
Irgendwie musst du ja an deine öffentlich-rechtlichen Programme
kommen. Ich habe auch dieses Champions-League-Spiel, das habe ich bei einem Freund geguckt.
Ja, das ist klar. Das ist klar, logisch.
Natürlich.
Ja, ja. Denn man könnte natürlich ja auch die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel über eine Schüssel empfangen und sowas.
Almen war übrigens in der ARD-Mediathek.
Ah, ja.
Aha, ich glaube, da habe ich es geguckt.
Ist also schon länger her.
Ja, ja. Mhm. Aber nee, ist ein toller Tipp. Und die beiden spielen das so, also der Ferch ist brillant und der findet sie auch. Ja. Ist ganz toll.
Schön. Also es geht auch um die Art, wie das umgesetzt ist.
Ja.
Also gar nicht nur die Geschichten
die
als
Fälle
und
Geschichten.
Und so.
Er klaut dann irgendwelche Kunstgegenstände, versetzt die, um wieder zur Kohle zu kommen und kommt in Bedrängnis und. Ja. Das ist alles nicht so. Ich finde das Ambiente, die Hotels, die Villen, in denen es spielt und vor allen Dingen die schauspielerische Leistung, grandios.
Sehr, sehr schön. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende mit diesen beiden wertvollen Tipps und freuen uns natürlich, dass ihr zugehört habt und freuen uns auch auf ein weiteres Zuhören.
Ja, wir sind nächste Woche wir am Lago Maggiore.
Wir dürfen nicht darüber reden, weil wir haben eine Verschwiegenheitserklärung.
Genau, und zwar gegenseitig.
Nein, wir schreiben da an einem neuen Comedy-Programm. Da ziehen wir uns ja immer zurück, schon seit Jahren. Ist auch so ein bisschen Aberglaube. Und da werden wir aber trotzdem einen Podcast aufnehmen.
Genau, uns hat nämlich unser Techniker, Chris Zoom, der hier hinter der Scheibe sitzt, hat erklärt, wie das geht.
Wird also nicht funktionieren.
Ja.
Aber wir machen es trotzdem. Und mit ein bisschen Glück hört ihr dann in lausiger Tonqualität irgendwo vom Seeufer, hört ihr dann einen Podcast nächste Woche.
Jawohl, und jetzt haben wir noch einen Tipp.
Ja,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.